So, es ist wieder höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One, der Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen einmal die Themen vornehmen, die die Welt des Marketings und der Agenturen so umtreiben. Mein Name ist Till Uhrig und ich bin Kreativdirektor in einer Agentur namens Territory. Und wenn ihr so ein wenig am Ball bleiben wollt, dann würde ich euch einfach raten, diesen Podcast zu abonnieren. Und dann bekommt ihr so zweimal im Monat neuen Input in eure Podcast-Player reingespült. Heute ist mal wieder Zeit, dass wir uns einmal mehr über die Auswirkungen von KI auf unser Business unterhalten. Denn es gibt eine Entwicklung, die gerade so, naja, in den Startlöchern steht, ein Riesentrend ist zumindest, und die riesige Auswirkungen haben könnte. Die Rede ist von KI-Influencern, AI-Influencern, also jedenfalls KI-generierte Medienpersönlichkeiten, die im besten Fall oder auch im schlechtesten Fall nicht von echten Menschen zu unterscheiden sind. Virtuelle Influencer und Deepfakes, das kennen wir schon länger, aber mit der jetzt richtig weit verbreiteten generativen KI ist es halt zum ersten Mal möglich, auch in der Masse skalierbare und für fast jeden zugängliche Avatare zu erstellen, die nie Urlaub haben, die nie krank sind, die alle Sprachen sprechen können, die noch nicht mal pünktlich zum Shooting kommen müssen, weil es kein Shooting mehr geben wird. So, was hat das für Auswirkungen auf unser Business und insbesondere das Influencer-Marketing? Das frage ich meinen heutigen Gast, nämlich Raphael Schwarz. Raphael ist Chief Revenue Officer von Territory Influence und schaut deshalb natürlich sehr genau hin auf diese Entwicklungen, die sich da gerade tun. Hi Raphael, schön, dass du hier im Studio bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sag mal, bevor wir tief einsteigen in das Thema AI-Influencer, erzähl mir doch einmal kurz, was wir bei Territory Influence machen und was deine Rolle da auch ist.
Ja, also sehr gerne. Territory Influence ist eine der führenden Full-Service-Influencer-Marketing-Agenturen in Europa. Das heißt, wir helfen Kunden damit, mit ihren Zielgruppen ins Gespräch zu kommen und sind eine der wenigen Agenturen, die wirklich die komplette Bandbreite aller Influencer abbilden, also von den größten Stars und Celebrities bis hin zu unbezahlten Nano-Influencern, also ganz normalen Menschen, so wie du und ich. Wir arbeiten auch kanalagnostisch, also wir sind jetzt nicht ein Partner von TikTok und daher gebunden, unseren Kunden immer TikTok-Influencer zu empfehlen oder YouTuber, sondern wir arbeiten über alle sozialen Kanäle hinweg, arbeiten aber noch immer sehr stark im Offline-Bereich, also helfen Kunden damit, Mundpropaganda, Word-of-Mouth-Marketing zu betreiben und helfen Kunden auch im E-Commerce, im Social-Commerce, also wirklich über alle Kanäle online und offline hinweg. Mhm.
Zum Thema AI-Influencer, lass uns das mal so ein bisschen aufspannen, weil ich glaube, wir müssen es ein bisschen differenzieren. Es gab ja vorher schon auch virtuelle Influencer, jetzt reden wir über AI-Influencer. Ja. Was ist es eigentlich, was meinen wir damit?
Ja, also AI-Influencer sind eigentlich kein neues Thema, weil genau wie du sagst, virtuelle Influencer gab es schon seit vielen Jahren, kommen ja ursprünglich aus der Gaming-Entertainment-Industrie, also da kennen wir ja virtuelle Charaktere schon seit Jahren über Spiele, über Videospiele. In sozialen Medien gibt es solche virtuelle Charaktere auch schon seit einiger Zeit. Also Lil Miquela zum Beispiel, eine der bekanntesten virtuellen Influencer, die gibt es schon seit 2016. Mhm. Also auch schon fast 10 Jahre lang. Das, was jetzt neu ist, dass also früher wurden all diese Charaktere über CGI generiert oder wirklich also auch noch gezeichnet. Es gibt auch noch ganz viele also Comic-Charaktere, die dann wirklich auch noch händisch gezeichnet werden. Und das, was halt neu ist, dass über generative KI-Modelle die Produktion solcher KI-Profile und auch die Produktion der Inhalte, die diese KI-Profile teilen, viel, viel einfacher und viel kostengünstiger und viel schneller wird. Und daher einer viel größeren Bandbreite auch an Personen, an Agenturen, an Unternehmen zur Verfügung steht.
Mhm. Und es ist ja vor allem so, dass, also da kann man sich wirklich drüber streiten, sind die jetzt noch zu erkennen oder nicht, ja. Weil wenn man jetzt so Beispiele nimmt, die gerade so aktuell sind, ich glaube, Aitana Lopez ist ja eine von dieser Agentur aus Barcelona, die ja auch das AI im Namen hat sozusagen, wo es offen ist und wo ich jetzt sagen würde, klar, die sieht super realistisch aus, aber ist es zu erkennen, dass es keine KI ist? Auf einen schnellen Blick ist es nicht zu erkennen?
Ist sozusagen eigentlich schwer zu erkennen, wobei auch selbst bei Aitana Lopez siehst du eine Entwicklung, also wie sie vor 2 Jahren, glaube ich, auf Instagram aufgetaucht ist, war es noch eher zu erkennen auch, dass es ein computergeneriertes Profil ist. Mittlerweile, so wie du sagst, also bei vielen der Bilder, die da veröffentlicht werden, erkennt man auf den ersten Blick gar nicht mehr, dass es sich nicht um einen Menschen handelt. Ja. Und das ist natürlich schon eine, eine der Fragen, auch eine der ethischen Fragen, die sich beim ganzen Thema KI-Influencer stellt, inwiefern besteht hier eine Kennzeichnungspflicht, inwiefern müsste das eigentlich auch von den Plattformen kenntlich gemacht werden, dass es sich hier nicht um einen echten Menschen handelt.
Genau. Wir verlinken das Profil auch einfach in den Shownotes, dass man sich das mal selber anschauen kann. Was ich da faszinierend finde, weil ich habe mich am Anfang gefragt, was ist eigentlich das Businessmodell dahinter? Ja. Also wieso entstehen die? Kannst du dir was drüber erzählen?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Businessmodelle. Es gibt das klassische Influencer-Marketing-Modell, also wie es auch bei menschlichen Influencern der Fall ist, wo ich versuche halt eine möglichst große Anzahl an Fans und Followern aufzubauen über soziale Kanäle und die Follower dann versuche zu monetarisieren über Partnerschaften mit Marken, mit Werbetreibenden. Oder über Inhalte, die ich ausspiele und dafür von YouTube und von TikTok bezahlt werde. Also für die Nutzung letztendlich der Medien und des Content. Die andere Möglichkeit und das andere Modell ist es halt für Marken, für Werbetreibende direkt, sich so ein Profil zu erstellen als Markenbotschafter, als Verkörperung der Marke. Da gibt es auch schöne Beispiele dafür. Brasilien zum Beispiel, die Lu ist eine der größten virtuellen Influencer auch und die ist Markenbotschafterin für eine Kaufhauskette in Brasilien und steht halt für diese Kaufhauskette, verkörpert die Markenwerte und den Markencharakter und wird so ein virtueller Spokesperson für diese Marke. Und das ist natürlich auch ein spannendes Modell für Marken, sich da quasi exklusive Rechte auch an einem Influencer, an einem Markenbotschafter, einem virtuellen Markenbotschafter zu sichern.
Bevor wir vielleicht nochmal über den Einsatz für die Marken sprechen, mir ging es gerade nochmal in diesem Fall jetzt speziell bei Altana Lopez darum, dass ich mich das auch gefragt habe und dann habe ich recherchiert, stellt sich raus, dass er zum größten Teil auch einfach Erotik, ne? Also zum größten Teil bezahlt Erotik. Es gibt so eher so eine Plattform, ähnlich wie OnlyFans genau, ja. Wo du dann halt einfach Nacktbilder dieser KI-Influencer für, keine Ahnung, einen bestimmten Betrag im Monat kaufen kannst. Und die Firma hat, glaube ich, gesagt, so um die 10.000 Euro im Monat mit dieser.
Nur über die Bezahlmodelle.
Nur über die Bezahlmodelle dieser Fotos.
Also auch das ist ja kein neues Monetarisierungsmodell. Auch das gibt es bei menschlichen Influencern auch, die entsprechende Premium-Inhalte über Bezahlplattformen anbieten. Das muss nicht OnlyFans sein. Ja. OnlyFans hat ja doch ein sehr Schmuddel-Image und sehr erotiklastig. Aber also es gibt ja auch andere Bezahlmodelle. Patreon als Sponsoring-Plattform ist ja ein ganz bekanntes auch, wo dann natürlich auch besondere Inhalte angeboten werden können oder wo Influencer nochmal einen ganz besonderen Einblick auch in ihr Leben geben, den man auf den öffentlichen Plattformen nicht sieht.
Lass uns mal ein bisschen drüber reden, wie das jetzt gerade unsere Branche verändern könnte. Was siehst du denn jetzt aktuell gerade für Entwicklung? Ist es aktuell schon was relevant ist, was wirklich schon marktfähig ist und im Markt unterwegs ist, oder ist es was erst in der Zukunft kommt?
Nein, also wenn ich mir anschaue, auch welche Kooperationen diese AI oder KI-generierten Influencer jetzt schon haben, ist das etwas, was Influencer-Marketing schon jetzt beeinflusst. Also es gibt ganz viele Marken, also auch wirklich sehr bekannte Marken von BMW über Samsung, über ganz viele Modemarken, die jetzt schon mit virtuellen Influencern oder KI-generierten Influencer-Profilen zusammenarbeiten. Können wir gleich nochmal reden, warum das eigentlich spannend ist für Marken. Aber das beeinflusst die Branche aktuell schon. Das ist nicht etwas, was erst irgendwie in ein paar Jahren Einfluss haben wird, sondern das sind schon aktuelle Trends, die auf Kundenseite, aber auch auf Agenturseite nachgefragt werden.
Das heißt, da gibt es einfach jetzt schon laufende Cases und es wird einfach nachgefragt. Ja. Okay. Wieso ist es so spannend eigentlich für Brands, statt einem Menschen irgendwie in Richtung entweder virtuelle Influencer oder sogar KI-fotorealistische Influencer zu gehen?
Ja, also es gibt ganz viele Gründe, warum das für Marken spannend ist. Einer der Hauptgründe ist, dass im Influencer-Marketing ja generell der Fit zwischen dem Influencer und der Marke mitentscheidend ist für den Erfolg einer Kampagne. Das heißt, für die Marke ist es schwierig auch und nicht immer so einfach, herauszufinden, wofür steht eigentlich dieser Influencer, welche Werte hat er, über welche Inhalte spricht er. Und, Und wenn man das jetzt sich überlegt, in einem virtuell generierten oder KI-generierten Profil kann ich als Marke natürlich komplett briefen, wofür dieses Profil stehen soll, welchen Charakter dieses Profil haben soll, welche Tonalität, welche virtuelle Bildsprache er haben soll, er oder sie haben soll. Das heißt, ich habe viel mehr Kontrolle über das Profil und auch über den Inhalt und kann aber auch von Anfang an sicherstellen, dass da ein perfekter Fit ist zu meiner Zielgruppe, zu meiner Marke, zu meiner Historie, wo ich herkomme, wo ich hin will. Und das ist für Marken einer der entscheidendsten Gründe, warum gerade viele Marketeers, warum viele CMOs auch Interesse haben an diesen virtuellen Profilen. Es gibt aber auch noch einen Haufen weitere Vorteile. Also das eine ist, du hast das schon angesprochen, auch Flexibilität. Also ich habe komplette zeitliche Flexibilität. Der virtuelle Influencer schläft nie. Ich habe räumliche Flexibilität. Ich kann zeitgleich Content produzieren in Japan, USA und Europa. Ich kann sprachlich flexibel agieren und mir über die KI auch entsprechend in 20 verschiedenen Sprachen die Inhalte gleichzeitig ausspielen lassen. Also es gibt mir als Marke ein unglaubliches Level an Flexibilität, was ich mit menschlichen Influencern nicht habe, weil die an menschliche und physikalische Gesetze gebunden sind. Die müssen schlafen, die wollen vielleicht mal Urlaub machen auch. Die machen mal vielleicht auch einen Fehler. Auch das habe ich nicht. Also virtuelle Profile werden keine Skandale erzeugen. Die werden nicht besoffen irgendwo mal bei irgendeiner Party auftauchen. Das ist natürlich gerade für Premium-Marken, für Luxury-Brands ganz, ganz wichtig. Und ich habe tendenziell auch einen Kostenvorteil über die Zeit. Also während bei menschlichen Influencern, je größer der Influencer wird, steigen ja auch die Kosten, ist es ja eigentlich bei computergenerierten Modellen, das ist das Gegenteil der Fall. Je mehr Inhalte ich produziere, umso einfacher wird es ja für die KI, umso schneller kann ich weitere Inhalte generieren, umso kostengünstiger wird es auch. Und je mehr Follower ich habe bei einem virtuellen Profil keine Kostensteigerung, basierend auf der Anzahl an Followern. Also an sich müsste der Return on Investment über die Zeit besser werden. Das ist auch nochmal ein nicht zu unterschätzendes, potenzieller Vorteil für virtuelle Influencer.
Das hört sich jetzt erstmal von Seiten der Brands und der Marketeers natürlich super perfekt an. Wie ein ganz toller Plan, den ich mir da zusammenbaue. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man versucht, eine perfekte Welt zu bauen, dann funkt da meistens das Leben rein. Lass uns mal so ein bisschen von der Konsumentenbrille draufschauen. Ja. Weil ich stelle mir jetzt vor, du erschaffst ein perfektes Wesen, das perfekt zur Brand passt. Und ich frage mich als Konsument, aber wo ist der Punkt, an dem ich anknüpfen kann? Ja. Weißt du, an dem ich mich aufhängen kann, wo es vielleicht auch Authentizität ist ja das große Stichwort. Wir haben ja gesagt, Social Media ist überhaupt nur deshalb so groß geworden, weil Menschen dort mit Menschen authentisch kommunizieren. Ich sehe noch nicht so richtig, außer jetzt mit massivem Media-Spending sozusagen, die Möglichkeit für die Zielgruppe da draußen wirklich anzuknüpfen. Wenn ich das Gefühl habe, es ist einfach nicht echt oder es hat keine Ecken und Kanten, es fühlt sich nicht menschlich an.
Nein, du hast absolut recht. Ich meine, das ist die große Frage, die sich aktuell auch alle Beteiligten, die ganze Industrie stellt, ist, wie glaubwürdig ist denn so ein virtuelles Profil? Und das Interessante ist, dass auf der einen Seite, wir wissen jetzt auch von den Daten her, dass es kaum Unterschiede in der Engagementrate gibt. Also Konsumenten interagieren mit virtuellen Profilen genauso wie mit menschlichen Profilen. Und das sogar bei Charakteren, die eindeutig nicht menschlich sind. Also nicht, also bei Adriana Lopez hat man ja gesagt, vielleicht wissen das viele ihrer Follower gar nicht, dass das kein Mensch ist, weil das so täuschend echt ausschaut. Aber es gibt ja auch Comic-Charaktere, es gibt ja auch nicht-menschliche Profile, also die eindeutig computergeneriert sind. Und selbst dort interagieren Konsumenten, interagieren User, als wäre es ein Mensch. Und teilweise ist die Interaktionsrate sogar höher als bei menschlichen Profilen. Und das ist also das eine, was spannend ist. Ob das jetzt nur auf die Interaktionsrate auswirkt oder ob es auch Auswirkungen dann hat auf Glaubwürdigkeit, auf Markenwerte, Markenimage, das wird sich jetzt erst zeigen. Also da gibt's jetzt auch erst laufende Studien. Aber im Moment schaut es so aus, als ob also virtuelle Influencer genauso funktionieren für Marken wie menschliche Influencer. Also auf jeden Fall auf der Awareness-Seite und aber auch eben auf der Engagement-Seite und auch was die Schaffung von Markenpräferenzen oder Kaufbereitschaft bedeutet.
Wer mal einen tollen, absolut nicht menschlichen virtuellen Influencer sich anschauen will, der soll sich mal Nobody Sausage anschauen.
Ja, sehr
das ist
schönes
wirklich
Profil.
Lustig, ein ganz tolles Profil ist mir in der Vorbereitung zu dieser Folge untergekommen. Das ist einfach sozusagen eine geschlechtslose Wurst, ja, kann man sagen, mit Gesicht und Händen und Beinen. Und die kann man wirklich für alles einsetzen. Die ist halt wirklich sozusagen eine Kunstfigur, die einfach lustig ist, die Alltagssituationen nachspielt und die ganz einfach auch für Brands eingesetzt werden kann. Das finde ich ein ganz interessanter Case auch für Brands. Ja.
Aber es gibt auch ganz tolle Kollaborationen schon, ja, die auch gute Ergebnisse geliefert haben.
Ja. Genau, das verlinken wir einmal. Mein Punkt wäre aber so ein bisschen, ich bin skeptisch bei AI-Influencern, die fotorealistisch sind. Ja. Da warte ich noch auf den Case, der sozusagen nicht Erotik bezogen ist, wo es den Leuten, da sind einfach die körperlichen Reize extrem visuell präsent. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielen Leuten einfach egal ist, ob das jetzt ein Mensch ist oder nicht. Aber wirklich in der engen Markenkooperation über das Feld Erotik hinaus, würde ich da echt nochmal ein Fragezeichen machen, weil da haben wir, glaube ich, noch keinen Case von einem fotorealistischen Influencer.
Es gibt einen spannenden Case. Das Profil heißt Lea Love Nature. Aha. Das ist ein Sustainability-Influencer, also auch ein KI-generierter Sustainability-Influencer, wo man sich dann auch wieder per se fragt, also Sustainability, ist das ein Thema für KI oder ist das nicht eines der Problemfelder, die vielleicht auch unsere Technologie verursacht hat? Das ist ein Profil, was also eindeutig nicht mit Erotikinhalten punktet, sondern mit Content, der also sehr darauf abzielt, eben Menschen zu animieren, besser auf sich und die Natur aufzupassen. Lea Love Nature hat es geschafft, also seit Mitte 2020 bis heute über 570.000 Follower auf Instagram einzusammeln. Und das ist schon, also mehr als eine halbe Million Follower bei Inhalten, die jetzt nicht visuell spannend sind, sondern die wirklich ein Thema ansprechen, was uns ja alle betrifft und was aber auch nicht ein leicht zu verdauendes Thema ist. Das wäre für mich so ein Beispiel von einem virtuellen Influencer, der ganz offensichtlich nicht jetzt über die Erotikschiene es schafft, wirklich Follower zu generieren.
Aus deiner Sicht, was muss man denn tun, wenn wir sozusagen den perfekten Markenplan haben und schaffen dann einen Influencer, der perfekt zu unserem Brand-Image passt und so weiter? Was glaubst du, braucht man aber, damit es ein wirksames Modell ist, was auch in beide Richtungen funktioniert?
Naja, das, was es immer braucht, ist spannenden Content und spannendes Storytelling. Mhm. Also da kommen ja wir her, da kommt ja auch wieder die Agentur ins Spiel. Also es ist ja nicht damit getan, einfach ein Profil zu etablieren und das auf Instagram oder auf TikTok zu stellen, sondern man muss sich ja schon überlegen, welche Geschichten will ich da erzählen und welche Geschichten sind für die Zuhörer spannend. Und wie kann ich das virtuell ausdrücken, wie kann ich das über Videos ausdrücken, wie kann ich das über Content ausdrücken, der die Menschen interessiert und in den Bann zieht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, egal ob es jetzt ein menschlicher Influencer ist oder ein KI-generierter Influencer. Ich muss mir ja immer überlegen, wie generiere ich spannenden Content. Und nur über den spannenden Content am Ende des Tages wächst ja auch die Anzahl an Followern. Ja. Und ich brauche ja auch bei virtuellen Charakteren zumindest eine gewisse Anzahl an Followern, bevor ich das überhaupt monetarisieren kann, das Profil, oder bevor es mir auch im Marketing, jetzt wenn ich daran denke, an den Use Case von Lou, also als Markenbotschafter für eine Marke einzutreten, brauche ich ja trotzdem eine gewisse Reichweite, damit das überhaupt fürs Marketing interessant ist.
Ja. Lass uns mal über sozusagen jetzt die Wechselwirkungen sprechen zwischen dieser Technologie und dem, was bei uns im Marketing passieren kann. Man macht sich ja schon ein bisschen Gedanken, wenn man fotorealistische Influencer produzieren kann, die immer Zeit haben und so weiter, die Vorteile haben wir genannt. Wenn jetzt auch noch, was ich gerade gelesen habe, TikTok Werbetreibenden anbietet, eigene Avatare einfach einzusetzen, dann hört sich das erstmal so an, als wäre das so der große iPhone-Moment der Influencer-Branche, als wäre sozusagen es einfach jetzt möglich zu switchen und menschliche Influencer aus dem Markt zu drängen. Wie siehst du das? Also was glaubst du, welche Größenordnung wird das jetzt kriegen?
Also es ist sicher ein spannender Moment für uns als Industrie, als Influencer-Marketing-Industrie, weil es genauso gut, könnte ich natürlich argumentieren, dass es ja ein der Startpunkt erst von Influencer-Marketing überhaupt ist, weil über die Tatsache, dass ich eben sehr einfach neue Profile generieren kann, die sehr einfach sehr auch hochqualitative Inhalte produzieren können, die womöglich noch personalisiert ausgespielt werden, das könnte ja auch nochmal eine ganz große Opportunity sein fürs Marketing und für Influencer-Marketing generell. Ich persönlich glaube nicht, dass also künstlich generierte Inhalte menschliche Inhalte ersetzen werden. Dafür ist Authentizität zu wichtig. Mhm. Ich glaube, dass es unterschiedliche Use Cases geben wird für unterschiedliche Arten von Influencern in der Zukunft. Also ich kann mir vorstellen, dass virtuelle Charaktere viel eher als Medienkanal in der Zukunft gesehen werden, wo ich wie im Radio, wie früher im Fernsehen relativ kostengünstig Inhalte produziere und wo es vor allem um Reichweite geht. Ja, ich könnte mir aber, und ich bin überzeugt davon, dass es weiterhin einen Trend geben wird zu mehr Authentizität und zu mehr menschlicher Interaktion. Mhm. Und wo wir als Konsumenten, wo wir als User auch uns ganz bewusst vielleicht entweder beide Inhalte auch getrennt ansehen oder uns für eine der beiden Welten entscheiden. Also es ist ein bisschen so, wie es ja heute schon ist, mit Instagram versus TikTok. Mhm. Also es gibt ja zwischen den beiden Plattformen ganz visuell ja ganz deutliche Unterschiede. Das eine ist mehr Photoshop, Idealwelt, das andere ist eher raw und natürlich und unzensiert. Es gibt Überschneidungen in den Zielgruppen, aber es gibt auch Leute, die sich entweder für die eine oder für die andere Plattform entscheiden. Mhm. Und so ähnlich könnte ich mir das auch vorstellen, für was virtuelle versus menschliche Influencer anbetrifft. Dass es Personen geben wird, die beide spannend finden, die sich heute mal für authentischen Content entscheiden und morgen aber lieber irgendwie in der Traumwelt leben und sich computergenerierte Inhalte ansehen werden. Und es wird aber Personen geben, die sich für eine der beiden Welten entscheiden werden.
Mhm. Was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zu betrachten, ist das verdeckte Einsetzen von KI. Ne? Also ich glaube, große Brands, da sind wir uns wahrscheinlich einig, es wird jetzt nicht BMW kommen und sagen, hier ist unser neuer Influencer und nicht offenlegen, dass das KI ist. Das, glaube ich, wird nicht passieren, höchstens für einen April-Scherz, der harmlos ist oder so. Aber ich glaube nicht als nicht kenntlich gemachte KI, oder? Oder glaubst du, dass wir in so einen Bereich auch im Brand-Marketing kommen, dass wir es nicht unterscheiden können
werden? Nein, ich glaube, wir sehen das ja jetzt schon generell bei KI-generierten Inhalten, dass es hier zu einer Kennzeichnungspflicht kommen wird. Wir haben ja in Europa haben wir ja über den AI Act schon eine Vorlage auch, eine Rechtsgrundlage, die in die Richtung geht. Und ich glaube, das wird es in ähnlicher Form auch bei KI-generierten Profilen geben. Also die werden über kurz oder lang gekennzeichnet werden müssen. Also zumindest die man eben nicht eindeutig unterscheiden kann auf den ersten Blick, um hier für Transparenz zu sorgen. Und ich glaube, die Transparenz ist auch wichtig. Mhm. Also ich glaube auch Marken tun sich keinen Gefallen damit, ihre künstlich generierten Profile versuchen zu verstecken und zu vermenschlichen. Und ich sehe auch jetzt schon im Markt, dass also viele Werbetreibende und viele Marken entweder dazu übergehen, ihre KI-generierten Profile wieder mehr in Richtung Comic und mehr in Richtung, also wirklich offensichtlich computergenerierte Profile erscheinen zu lassen und weg von dem Human-like, von dem nicht mehr zu unterscheidenden, oder eben mit einer eindeutigen Kennzeichnung arbeiten.
Ja, ich finde auch, also es hat sich ja seit diese große ChatGPT-Revolution und die generative KI-Revolution angefangen hat, hat sich ja KI generiert teilweise auch so ein bisschen zum Schimpfwort entwickelt. Ne? Also dass man sagt, das ist ja irgendwie so Basic-KI-Kram und es hat einfach ein bisschen ein Geschmäckle, wenn ich Figuren sehe, die einfach dieses Uncanny Valley haben, wo ich jetzt nicht weiß, sind sie echt oder sind sie nicht echt. Da lässt man vielleicht lieber generell von diesem ganzen Biotop irgendwie so ein bisschen die Finger von, es sei denn, man geht voll rein und sagt, wir nutzen die Kraft der generativen KI und zeigen das euch auch offensichtlich.
Ja, deswegen glaube ich, wird es auch unterschiedliche Use Cases geben. Mhm. Und deswegen sehe ich auch jetzt nicht ein wirkliches Risiko für uns als Branche oder für uns als Agentur, weil es trotzdem Kunden geben wird, die Wert legen auf handgemachte Qualität und auf guten Content weiterhin und eben nicht vielleicht auch in diese Schiene kommen wollen, die du jetzt beschrieben hast, die ja doch nicht bei allen Konsumenten gut ankommt. Ja. Und dann auf der anderen Seite sehen wir ja auch jetzt schon im Marketing den Trend wirklich zu mehr Authentizität, zu mehr Diversität auch, zur Akzeptanz von völlig unterschiedlichen Schönheitsidealen, von völlig unterschiedlichen Körpermaßen. Ja. Und das widerspricht ja dann auch so ein bisschen diesem Einheitsmaßstab von KI-generierten Inhalten und KI-generierten Profilen.
Mhm. Auf die Schönheitsideale können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Ich wollte noch auf einen wirtschaftlichen Aspekt zu sprechen kommen. Und der hängt ein bisschen zusammen mit den Influencern selber. Jetzt stellen wir uns mal vor, Top-Influencerin Caro Dauer oder so, die wird sich jetzt wahrscheinlich auch ein Model von sich erstellen lassen. Zumindest können, ja. Und es wäre schlau. Ja. Ja. Dann haben wir eine Parallelität von einer wirklichen Influencerin. Und die kann aber noch ein zweites Shooting quasi annehmen mit ihrem Model. Und da sind wir natürlich in Bereichen, die nicht mehr so leicht zu trennen sind. Ja. Weil das ist ihr vielleicht auch ihr persönliches, ihr gehörendes Modell quasi. Sie setzt es für Marken ein, sie ist sie. Und sie ist sie aber nochmal in real life. Und das finde ich fast noch das Komplizierteste, weil da ist die Frage, was heißt das für den Wert des Content Pieces, für den Wert des Realauftritts und für
Vergleich
den Wert,
zu dem Wert der Kopie.
Genau.
Nein, ganz ein spannendes Thema, das sehen wir auch heute ja schon über Chatbots, die teilweise eben mit Prominenten gefüttert werden und wo ich dann die Möglichkeit habe, eben mit Brad Pitt zu chatten oder mit Caro Dauer oder mit wem auch immer. Das ist eine spannende Entwicklung, weil sie natürlich auch wieder den Kreatoren helfen kann auf der einen Seite. Mhm. Ja, ich kann eben nur räumlich an einem Ort sein. Über ein virtuelles Profil könnte ich mir eine parallele Welt und auch einen parallelen Einkommensstrom natürlich schaffen. Ich glaube, das ist für viele Kreatoren, für viele Influencer spannend und eine große Versuchung. Die Frage ist aber auch da wieder, spielen dann die Konsumenten mit? Mhm. Und welches Profil wird dann noch angenommen, wahrgenommen? Wird sich das dann aufsplitten auf die Leute, die vielleicht auch bereit sind, mehr zu zahlen für die richtige, für die echte Caro Dauer?
Ja.
Und das andere wird dann das vielleicht Gratis-Profil werden, wie man es halt auch bei PTV-Inhalten kennt. Ja? Also es gibt halt irgendwie eine Flat-Fee für die KI-generierte Caro Dauer und dann gibt es ein Pay-Per-Modell, wo ich dann die echte Caro Dauer sehe. Das wird sich zeigen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich in Zukunft so mehrstufige Angebote gibt. So, ne? Also du kannst,
ist möglich. Ja, ja.
Du kannst irgendwie mein englischsprachiges Foto, mein englischsprachiges Model für einen kurzen Clip verwenden, für so ein limitiertes Ding. Und wenn du mich in Real Life haben willst, dann musst du aber nochmal ordentlich draufzahlen.
Ja.
Also den Wert des Authentischen, den Wert des Wahrhaftigen, der wird eigentlich nochmal größer.
Ja. Und wenn ich vielleicht Caro Dauer als persönlichen Companion haben will, dann muss ich überhaupt tief in die Tasche greifen.
Ja.
Das ist ja auch nochmal spannend. Also ich kann natürlich mir auch überlegen, ob ich dann nicht solche komplett KI-generierten Profile für den alltäglichen Gebrauch, für die alltägliche Interaktion über Siri oder über, wie heißt das, Amazon-Ding?
Echo? Ich weiß
gar nicht ein. Ja, genau.
Alexa,
Echo, ja, also was es da alles gibt, ob ich dann nicht dann eben eine Caro Dauer permanent bei mir im Wohnzimmer sitzen haben möchte. Also das ist ja auch nochmal spannend. Also wenn man sich vorstellt, dass das ja über generative AI ja heute schon möglich ist, schon so Sprachmodelle auszuspielen, die mit mir interagieren und wirklich ein Gespräch führen, wie wir es aus dem Film Hör kennen noch, das wäre ja auch durchaus eine andere, weitere Stufe in der Monetarisierung von einem Influencer.
Mhm. Überhaupt, also ich habe jetzt auch einen Bekannter von mir, der hat jetzt angefangen, immer wenn ihm langweilig ist, im Auto mit ChatGPT
zu sprechen,
sich zu unterhalten. Ja. Es gibt ja sozusagen diese Stimmenversion, die du jetzt verwenden kannst, und der hat entdeckt, dass er damit wirklich auch quasi so, ich will es nicht sagen, psychotherapeutisch sagen, aber zumindest so Coaching.
Philosophische Gespräche
führen kannst. Ja, aber auch so Coaching sagen, so Alltagsprobleme löst mit ihm. Und da kommen wir natürlich in den Bereich, den es jetzt teilweise auch schon gibt, mit diesen Companionship-Apps, die so ein bisschen changieren zwischen Lebensberatung und auch schon wieder Erotik sozusagen, wo man mit KI-Persönlichkeiten, die auch visuell mittlerweile werden, sowohl chatten kann, als die auch sie bitten kann, sich auszuziehen. Aber da kommen wir in einen ganz intimen Bereich, weil wir auf einmal Alltagsgespräche recorden können, Daten aufnehmen können, Vorlieben aufnehmen können und so weiter. Und da ist es ja der Schritt nicht mehr weit zu sagen, okay, jetzt kommt Marketing und platziert in diesen persönlichen Gesprächen auch Brands, also, ne, platziert Produkte und so weiter.
Ja.
Wie gehen wir denn damit um?
Nein, ist, glaube ich, auch wieder eine hochspannende Anwendung, weil ja per se von der Anwendung her könnten wir ja genauso sagen, es ist ja, würde ja den Zugang zu psychotherapeutischen Maßnahmen für viele Leute, die sich das heute nicht leisten können, auf einmal ermöglichen. Mhm. Also von dem Use Case her finde ich sehr hochspannend, so Companion-Modelle, gerade so wie du es beschrieben hast, für Coaching. Wie viele Leute können sich heute auf der Welt Coaching leisten? Mhm. Also das ist ein sehr eingeschränkter Prozentsatz. Ja. Es hat aber jeder auf der Welt ein Smartphone. Ja. Also wenn wir über die Technologie es ermöglichen würden, dass jeder Mensch auf dieser Erde auch so Hilfe bekommt, psychotherapeutische Hilfe bekommt, Coaching bekommt, einen Mentor hat, auch wenn es nur ein virtueller Charakter ist, der ihm hilft, vielleicht auch bessere Entscheidungen zu treffen, wäre das ja hervorragend. Mhm. Aber dann muss man sich natürlich überlegen, was sind dann die Einfalltore auch für Missinformation. Ich meine, auch das kennen wir jetzt schon, für Wahlbeeinflussung über Chatbots, die irgendwie aus Russland gesteuert werden. Großes Thema gerade für die Wahl in Amerika, für die Bundestagswahl in Deutschland. Auch da virtuelle Profile, die womöglich dann eben Leute beeinflussen und Wahlen beeinflussen. Das muss sich unsere Gesellschaft überlegen, inwiefern sie da Hürden einziehen kann und will, um dem entgegenzutreten. Mhm. Und dann, was Werbung anbelangt, ist das natürlich die Frage, inwiefern wir als Konsumenten bereit sind, dann auch in so einem intimen Bereich ein Werbemodell zuzulassen. Mhm. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass es unterschiedliche mehrstufige Modelle gibt, die eben von einer Free-for-All, aber werbefinanzierten Plattform ausgehen, bis hin zu eben einer Premium-Variante, wo ich dann mein Coaching bekomme ohne Werbeunterbrechung und ohne einer Empfehlung der KI für irgendeine bestimmte Marke oder ein Produkt, kostet mich aber dann vielleicht 2,50 Euro mehr. Mhm. Also das könnte ich mir auch vorstellen.
Wie siehst du das eigentlich jetzt konkret in unserem Business? Glaubst du, dass wir in 5 Jahren neben den etablierten Influencern von Nano bis Max, ich weiß nicht, wie heißen die großen?
Star-Influencer, Celebrities.
Genau, Celebrities. Ja. Neben denen auch sozusagen einfach virtuelle Influencer als Modell tatsächlich Agentur anbieten.
Ich glaube, in einigen Jahren wird das ein ganz etabliertes Modell sein, wo du virtuelle Influencer buchen kannst, genauso wie menschliche Influencer. Mhm. Und es wird Agenturen geben, die sich auf die Vermarktung der Influencer fokussieren. Es wird Agenturen geben, die sich auf das Management dieser Profile fokussieren oder diese Profile aufbauen und betreiben, da wird es also alles in dem ganzen Spektrum der Wertschöpfungskette wird es geben.
Wenn ich mir vorstelle, wie dann Social Media sein könnte. So,
das ist die spannende Frage.
Das ist interessant, weil ein weiterer Aspekt ist einerseits das Visuelle, aber überhaupt textbasierte Interaktion wird ja mehr und mehr auch durch KI dominiert oder zumindest unterstützt. Nur, ne? Also Bots sind ja auch einfach ein großes Thema, die sich gegenseitig antworten können. Wie wichtig ist denn dann jetzt noch sowas wie Community Management? Ich stelle mir vor, jede Marke hat ihren Bot, die antworten sich auf witzige Art und Weise und Menschen spielen da eigentlich gar keine Rolle mehr, weil die Bots natürlich besonders in den Kommentaren viel schneller sind als wir und viel mehr ihre Sprache sprechen und so weiter. Wie siehst du den Verlauf des Community Managements?
Ja, ich glaube, auch da werden beide Varianten in der Zukunft existieren. Und beide haben ihre Stärken und ihre anderen Anwendungsgebiete. Also es wird weiterhin mit Sicherheit komplexe Anwendungsfälle geben, die auch die KI nicht so schnell lösen kann. Mhm. Und es wird ganz, ganz viele Basisfragen geben zu Produktfeatures, die ich über ein FAQ wunderbar abbilden kann und die ich daher auch über einen Chatbot wunderbar abbilden kann. Also ich glaube, es wird in Zukunft beides geben. Und es hat ja auch beides wirklich Vorteile sowohl fürs Unternehmen als auch für Konsumenten. Also wenn ich natürlich viel, viel schneller an meine Frage komme und nicht erst 10 Minuten in der Warteschleife hänge, wie es heute oft der Fall ist, ist mir oft geholfen. Also und wenn ich dann die richtige Information kriege, die ich brauche, brauche ich jetzt nicht unbedingt ein menschliches Gegenüber. Also hauptsächlich, ich bekomme die Lösung auf mein Problem. Und wenn mir da die KI helfen kann, schneller an die Info zu kommen, bin ich als Konsument froh darüber. Und es wird Anwendungsfälle geben, die so komplex sind, da muss ich mit einem Menschen sprechen. Also gerade wenn man an irgendwie medizinische Bereiche denkt, die kompliziert sind oder B2B-Anwendungsfälle, wenn es um irgendwelche hochkomplexen Prozesse geht auf irgendeiner Anlage, wo ich einen Ingenieur sprechen will und der mir helfen muss. Also es wird, glaube ich, beides geben. Es wird Anwendungsfälle geben, wo die KI wunderbar funktioniert, wo ich über den Chatbot in kürzester Zeit die Antwort auf meine Frage bekomme und die korrekt auch ist. Und es wird Anwendungsfälle geben, wo ich weiterhin ein menschliches Gegenüber brauche. Mhm.
Lass mal noch ein bisschen globaler sprechen. Also weil ich glaube, mir persönlich wird Social Media zunehmend versaut.
Ja, so, das ist ja die spannende Frage. Ja. Also mit dem, wenn man sich überlegt, wie einfach es über generative KI ist, Inhalte zu produzieren, Profile zu produzieren, ob dann diese Schwemme an Profilen und die Schwemme an Inhalten dazu führt, dass wir irgendwann mal Social Media überdrüssig werden. Mhm. Das wird mit eine entscheidende Frage sein. Also gibt es dann auch wieder neue Plattformen, die sich eben nur mehr fokussieren auf wiederum nur menschliche Inhalte und selektiv und Premium und hochqualitativ? Oder wird überhaupt wieder der Trend zurückgehen und zu sagen, die menschliche Interaktion Human to Human wird wieder stärker in den Fokus stehen und Leute sind KI-generierte Inhalte leid und man wendet sich wieder den Menschen zu. Und Mensch-zu-Mensch-Kommunikation wird wieder viel stärker werden. Was wir ja zum Teil schon jetzt sehen, also bei Territory Influence sehen wir ja jetzt schon einen Trend weg von hochqualitativen, aber Photoshopped-Inhalten hin zu mehr authentischen, von echten Menschen und nicht von Teams, von Kreativen für einen Star-Influencer produzierten Inhalten. Also es geht ja jetzt schon der Trend eher weg von Celebrities, die mit ihren Teams halt tolle Inhalte produzieren, aber die ja natürlich alle nicht der realen Welt von 99% der Konsumenten entsprechen, hin zu mehr Authentizität, mehr Glaubwürdigkeit, echtere Menschen, die über ihre echten Erlebnisse berichten.
Und plattformmäßig, das finde ich ganz interessant, weil ich habe mehrere Artikel und auch Talks gesehen zu diesem The Death of Social, der Tod der Follower. Ja. Wenn man sich TikTok anschaut, spielt der Follower ja fast keine Rolle mehr.
Vom Algorithmus ja nicht.
Ne? Genau, dem Algorithmus ist es relativ egal und die Leute folgen auch weniger den Leuten. Gleichzeitig habe ich dann eben diese KI-Einwirkung noch oben drauf, wo ich sage, okay, es ist wirklich echt und antwortet mir dann ein Bot. Das heißt, dieser Social-Aspekt, gerade bei TikTok, der geht ja zunehmend verloren. Wäre es dann nicht fast logisch, wenn so Plattformen wie Patreon und BeReal und so jetzt größer werden, also wo es eigentlich wieder um einen kleinen Kreis von Leuten eher geht. Patreon ist ja ganz groß geworden, da geht es natürlich um Fachinfluencer eigentlich eher, ne? Viel mehr, dass man sagt so, irgendwie ich folge dir für deinen Malkurs oder für deinen Musikkurs oder so. Und bei BeReal geht es ja tatsächlich mehr darum, das auch seinen wirklichen Freunden zu zeigen, was man in dem Moment zeigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Sachen jetzt in dem Moment, wo Social Media jetzt auch noch in eine Schmuddelecke gerät, weil man die ganze Zeit in diesem Verdacht steht, dem nicht mehr vertrauen zu können, dass diese Plattformen jetzt auf einmal groß werden.
Ja, könnte durchaus sein. Also wir sehen das ja heute schon zum Teil über auch Bewegungen, die jetzt Instagram wieder dorthin zurückbringen wollen, wo es ursprünglich mal war, dass eben mir nur Inhalte oder prime Inhalte von meinen Freunden angezeigt werden. Und dass Leute ja ursprünglich mal auf Facebook oder auf Instagram war, eben um mitzubekommen, was ihre Freunde machen und nicht was irgendein unbekannter Kreator oder Influencer produziert. Also ich glaube, die Bewegung hier zu mehr echterem Content und mehr sozialer Interaktion wieder, die wird als Gegenbewegung zu den KI-produzierten Inhalten, die uns mit Sicherheit eine riesen Flut von Inhalten auch und von Profilen bieten, wird wahrscheinlich zunehmen. Also wird wahrscheinlich zu dieser Bewegung eine Gegenbewegung geben, die hin zu mehr Authentizität, mehr wirklich sozialer Interaktion wieder geht, wo ja Social Media ursprünglich mal hergekommen ist.
Was heißt das jetzt fürs Influencer-Business für euch? Wie könnte man das bespielen?
Na, ich glaube, für uns ist es eben wichtig, dass wir einerseits den Kunden auf die Reise mitnehmen und ihm auch sowohl Opportunities als auch Risiken aufzeigen, die diese beiden Modelle mit sich bringen. Und auf der anderen Seite, dass wir als Agentur breit genug aufgestellt sind, um eben auch wirklich idealerweise alle Angebote aus einer Hand anbieten zu können. Mhm. Denn die Use Cases werden unterschiedlich sein. Mhm. Und was für die eine Marke mit der einen Zielgruppe ein interessantes Modell ist, ist nicht notwendigerweise ein Success Case für eine andere Marke mit einer anderen Zielgruppe. Und das ist ja schon noch so unsere Stärke als Territory Influence, dass wir da breit genug aufgestellt sind, um alle Arten von Influencern, in Zukunft auch virtuelle Influencer, alle Arten von Kanälen, in Zukunft auch eben BeReal vielleicht oder Patreon abbilden zu können. Oder eben auch wieder ganz zurückzugehen auf die Word of Mouth Offline-Schiene und wieder Menschen dazu animieren, mehr mit ihren Freunden und Verwandten im persönlichen Umfeld offline in Real Life zu sprechen.
Mhm. Sei, vielleicht kommt dann am Ende bei dieser ganzen dystopischen Geschichte, die gerade unterwegs ist, doch noch irgendwie was Menschliches, Positives bei raus an dieser Stelle. Ist ja eigentlich finde ich ein ganz guter Gedanke, dass das wieder dazu führt, dass wir uns wieder besinnen, sozusagen, ja, auf Menschlichkeit irgendwie. Ich wollte noch einmal mit dir sprechen über so Schönheitsideale und Körperbilder und so weiter. Weil es ist ja so, wie wir eingangs schon erwähnt haben, die bis jetzt bestehenden, vor allem AI-Influencer, sind ja größtenteils unglaublich perfekt. Und da geht es ja auch, wie gesagt, meistens um Schönheit. Ja. Ich warte ja darauf, so einen wirklichen Normalo-AI-Influencer, weißt du, so einen mittelalten Mann, der auch irgendwie in der Kneipe sitzen könnte und Pilz trinken. Ja. Da warte ich ja darauf, dass das mal ein KI-Influencer
ist. Ja, und das ist natürlich auch eine der großen Fragen, was Akzeptanz von virtuellen Profilen anbelangt. Wobei auch da nicht viel anders als menschliche Influencer, die ja auch, also jetzt vor allem die Stars und Celebrities ja sehr stark aus dieser Schönheitsecke kommen, Beauty-Influencer, Lifestyle-Influencer, Fitness-Influencer, die alle Models oder zumindest so ausschauen, als ob sie Models wären. Und wo wir ja heute auch schon sehen, dass das viele Konsumenten eher abschreckt und die sich nicht abgeholt fühlen, weil sie es mit ihrer Lebensrealität nicht in Einklang kriegen. Mhm. Wir wissen auch, welche negativen Auswirkungen so übertriebene Schönheitsideale auf Jugendliche haben können, die eben nicht diesen Maßstäben entsprechen oder für sich selber glauben, dass sie nicht diesen Maßstäben entsprechen und was sie dann unglaublich unter Druck setzt und wie viele gerade junge Leute wirklich damit Probleme haben, weil sie permanent solchen Schönheitsidealen in der Werbung auf Social-Media-Kanälen ausgesetzt sind. Und das ist mit Sicherheit eine Herausforderung für die Industrie, auch für uns als Agentur, für die Agenturen, die diese virtuellen Profile generieren und kreieren, sicherzustellen, dass das nicht ein unrealistisches Schönheitsideal darstellt, sondern sich zu überlegen, kann ich denn nicht auch die ganze Bandbreite menschlichen Daseins, so wie du sagst, ja auch den mittelalterlichen Typ, der einfach mal gerne einen Pilz trinkt und einen größeren oder kleineren Bauch hat, wie kann ich die auch abbilden? Auch über virtuelle Charaktere abbilden. Und die Diskussion, die gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren, generell auch in der Werbebranche, dass wir hier die Bandbreite an unterschiedlichen Ethnien, an unterschiedlichen Menschentypen, Hautfarben, Haarfarben etc. viel besser auch in der Werbung abbilden müssen. Und das sehen wir auch jetzt schon sehr stark im Influencer-Marketing. Also wir haben schon einige große Kunden, die von uns bei jedem Briefing verlangen, dass wir wirklich auf Diversität der Influencer auch achten. Mhm. Nicht nur auf die Diversität der Audience, sondern vor allem eben auch auf eine gute und ausgewogene Repräsentation bei den Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, um hier alle unterschiedlichen Richtungen abzubilden. Und ich glaube, das wird über kurz oder lang auch bei den virtuellen Profilen kommen. Mhm. Entweder als Voraussetzung der Marken, damit die überhaupt mit diesen Profilen zusammenarbeiten, oder als Eigenregulation auch der Werbebranche, der Marketingbranche. Wenn ich mir heute anschaue, auch teilweise Code of Conducts für Influencer-Marketing, dann ist es heute schon hinterlegt. Mhm. Also wir haben uns zum Beispiel in unserem Code of Conduct auch oder in dem, mit dem offiziellen Code of Conduct, den wir unterschrieben haben, dazu verpflichtet, eben auch für Diversität in den Profilen zu sorgen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ah, okay. Und ich glaube, das könnte eine Vorlage sein, auch dann für die virtuellen Profile.
Mhm. Wir haben vorhin die Notwendigkeit von Regularien schon mal angesprochen. Ja. Es gibt diesen AI-Act, der jetzt erstmal noch kommen soll oder schon verabschiedet ist.
Ja, der vom Europaparlament verabschiedet ist, aber jetzt in nationales Recht umgesetzt werden muss, glaube ich.
Genau.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Inwiefern kann das denn überhaupt durchgreifen? Ich meine, TikTok ist jetzt ein chinesisches Unternehmen ausgerechnet. Fast alle anderen sind amerikanische Unternehmen. Inwiefern glaubst du, dass das wirklich dazu führen wird, dass wir sozusagen ein annehmbares, vertrauenswürdiges Social Media haben?
Ja, ich meine, das ist natürlich mit die entscheidende Frage, weil in erster Instanz die Plattformbetreiber mitspielen müssen. Also ja, ein TikTok, ein Instagram, ein YouTube muss bereit und willens sein, diese Regeln durchzusetzen, auch was sie heute vielleicht nicht sind. Mhm. Davon wird es sehr stark abhängen und dann natürlich auch von der Konsequenz, die gerade Werbetreibende haben, ob sie dann eben mit diesen Plattformen und mit diesen Profilen weiterarbeiten. Mhm. Also ich glaube, die Verantwortung liegt da schon verteilt auf allen Schultern der beteiligten Player. Aber Plattformbetreiber werden eine entscheidende Rolle spielen und letztendlich vor allem auch die Werbetreibenden mit ihren Budgets. Also die haben letztendlich über die Entscheidung, wo sie ihr Geld einsetzen mit dem großen Hebel, ob sich hier die unterschiedlichen Plattformen auch an die Regeln halten.
Ganz herzlichen Dank dir, Raphael, dass du hier bist.
Sehr gerne. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir packen euch, wie schon besprochen, die ganzen Links, die wir hier besprochen haben, in die Shownotes. Ihr vergesst bitte nicht, dem Raphael auf LinkedIn zu folgen. Das lohnt sich auf jeden Fall an der Stelle. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Das hilft nämlich, anderen Leuten diesen Podcast leichter zu finden. Und um eins möchte ich euch noch bitten, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er sehr gut zu uns passen könnte, dann besucht doch bitte einmal karriere.territory.de. Da findet ihr unsere aktuellen Stellenausschreibungen und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch und in 2 Wochen geht's weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.